Ein riesiges Netzwerk von Nerven durchzieht den menschlichen Körper. Das bildet sich schon im Mutterleib aus und bestimmt unser Leben bis zum Tod. Hunderte Milliarden von Nervenzellen steuern alle wichtigen Körperfunktionen und ein gesundes Nervensystem ist essentiell für ein gesundes Leben.
Dort ist es eben so, dass der Stress, wo wir drinnen sind, dass der wie chronisch bleibt. Wir können das wie vergleichen mit jemandem, der immer mit 180 auf der Autobahn fährt. Dann passiert es eben, dass wir ausbrennen, dass wir keine Erholung mehr haben, dass wir schlecht schlafen, dass wir eben auch schlechte Stimmung haben durch das, dass wir uns erschöpft fühlen, dass wir eigentlich nicht mehr leistungsfähig sind, auch kognitiv.
Ein Nerv ist da besonders wichtig, und zwar der Vagusnerv. Er verläuft vom Hirn über den Hals bis zum Bauch, verbindet viele Organe und ist eine grosse Hilfe gegen Stress und Depression, aber auch für diverse Krankheiten.
Die Vagusnervstimulation für die Epilepsie, die machen wir jetzt seit sehr langem. Da sind über 100'000 Patienten implantiert worden. Und interessanterweise hat man festgestellt, dass nicht nur die epileptischen Anfälle positiv beeinflusst werden, sondern dass vor allem die Stimmung der Patienten sich eben auch positiv beeinflussen lässt. Man hat dann irgendwann auch angefangen, bei Patienten mit Epilepsie und schweren Depressionen eher mal eine Vagusnervstimulation zu implantieren. Und mittlerweile ist es eben so, dass basierend auf den Daten, die es dann gegeben hat, der Vagusnervstimulator auch angewendet wird für Depressionen.
Das Wissen um den Vagusnerv ist noch sehr unbekannt in der Bevölkerung. Dabei wäre es ein Schlüssel zum allgemeinen Wohlbefinden, körperlich und psychisch.
Der Aspekt, dass wir sehr defizitorientiert ja eigentlich arbeiten. Oder wir schauen immer auf Probleme und wie wir die können beheben können. Und was ich so schön finde am Vagusnerv, stimulieren, bedeutet etwas, was wir haben in unserem Körper, das jeden Tag von uns funktioniert, ganz autonom, ist etwas sehr Positives, wo wir eigentlich nur dazu beitragen müssen, dass es so bleibt. Und das ist wie eine andere Sichtweise auch ein bisschen von der Psychologie, oder, wo es eher um Ressourcen geht, die wir brauchen können. Und darum finde ich auch das Thema so wichtig, wie auch zu sagen, hey, es geht eben nicht immer darum, Probleme zu reduzieren oder Stress zu reduzieren, sondern eben Entspannung zu fördern. Also fangen wir doch dort an.
Wie kann die Stimulation vom Vagusnerv zur Bewältigung von Stress und sogar zur Behandlung von Depressionen oder Trauma beitragen? Welchen Einfluss hat das autonome Nervensystem auf unser Wohlbefinden und wie lässt sich gezielt ein Burnout vermeiden? Welche Techniken gibt es da und wieso ist das Wissen um den Vagusnerv so unbekannt? Das ist der Durchblick.
Der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
und der Sabine Steiger.
Sabine, mal ganz ehrlich zum Start, bevor wir das Thema Vagusnerv für die neue Durchblickstaffel definiert haben, hast du schon mal vom Vagusnerv gehört?
Nein, im Fall noch nie. Und in meinem Umfeld scheint der Vagusnerv auch niemand wirklich zu kennen.
Das verwundert mich nicht und irgendwie eben gleich. Der Vagusnerv, der ist nämlich für so viele Aspekte von unserem psychischen und physischen Wohlbefinden zuständig und trotzdem scheint es fast ein Geheimwissen zu sein.
Geheimwissen? Jetzt werden wir aber gewundrig.
Ja, wir fragen uns heute, wie können wir mit Hilfe vom Vagusnerv weniger Alltagsstress haben, psychische Erkrankungen therapieren und sogar körperliche Heilungsprozesse unterstützen.
Ich sehe, wir haben vieles vor heute.
Ja, also komm, wir starten gerade zusammen mit einem Experiment, wo du, Sabine, und alle Hörerinnen und Hörer vom Durchblick gerade mit mir zusammen könnt mitmachen können. Bevor wir in die geheime Welt des Vagusnervs eintauchen, bist du bereit?
Ja, wir können loslegen.
Also, du weißt doch, wie eine Katze schnurrt, oder? So ganz,
ja, ich habe selber Katzen, ich weiss es.
So ganz leicht so die Stimmbänder flattern lassen, sie so in Schwingung bringen, vielleicht so ein bisschen das Schnurren, so. Ja, das
so.
Klingt gut.
Okay, aha. Und was bringt das jetzt?
Wir haben jetzt gerade auf eine sehr einfache Art und Weise den Vagusnerv stimuliert. Die Stimulation die bringt uns zu einer Entspannung, reduziert Stress und kann sogar eben zu körperlichen Heilungsprozessen beitragen. Da kommen wir nachher dann natürlich noch im Detail drauf. Es geht aber noch einfacher als schnurren, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wie ein Kätzchen. Und zwar können wir zwischen den Ohren und den Schultern, also da am seitlichen Nacken, mit beiden Händen Druck geben. So da auf der Seite vom Nacken oder so mit den Fingern so ein bisschen draufpöppeln. So ein bisschen draufpöppeln auf dem seitlichen Nacken. Und jetzt sind wir auch den Vagusnerv am Stimulieren. Der läuft da nämlich durch, also rein von der Oberfläche her. Das ist sehr simpel und sehr unkompliziert. Und jetzt stell dir vor, es gibt Implantate, die unter der Haut genau das machen, was wir jetzt machen, da auf der Seite vom Nacken, den Vagusnerv stimulieren. Und zwar auf eine mechanische Art und Weise. Das hilft zum Beispiel Patienten und Patientinnen mit Epilepsie oder Menschen, die einen Schlaganfall hatten und Sachen aus dem Alltag neu lernen müssen. Wenn der Vagusnerv stimuliert wird, sendet das nämlich Signal ans Hirn, hey, jetzt ist ein guter Moment, um neue Sachen zu lernen, sprich neue Verknüpfungen machen im Hirn. Wir kommen nachher noch im Detail zu allem. Ich weiss, es ist gerade ein bisschen viel am Anfang.
Ja, es ist ein bisschen viel, aber es klingt ultra spannend und berührt so viele Bereiche im Leben.
Wir kratzen erst gerade an der Oberfläche. Der Fakt, dass der Vagusnerv auf so viele Aspekte einen Einfluss hat, liegt daran, dass er vom Stammhirn, Kopf, praktisch fast die ganze Vorderseite vom Körper durchläuft und Organe wie das Ohr, die Lunge, die Milz, die Leber, der Magen, der Darm und die Nieren verbindet. Also der läuft wirklich von oben bis runter eigentlich durchgehend durch. Und dort, wo wir ihn jetzt gerade berührt haben, am Hals zum Beispiel, oder eben bei den Stimmbändern, dort läuft er eben auch durch. Und darum kann man ihn von dort aus ganz einfach stimulieren. Aber starten wir mal schnell beim Ursprung, im Kopf, bei unserem psychischen Wohlbefinden, und zwar mit der Mary Princip. Sie ist Psychotherapeutin und Leiterin Forschung an der Klinik für Konziliarpsychiatrie und Psychosomatik am Universitätsspital Zürich.
Also ganz allgemein unterscheiden wir eigentlich zwischen dem zentralen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem, um überhaupt einmal eine Einteilung zu haben. Und unser Hirn und das Rückenmark, die gehören zum zentralen Nervensystem, und zum peripheren Nervensystem zählt eben sogenanntes somatische Nervensystem oder willkürliche Nervensystem. Also wir können zum Beispiel willkürlich unsere Hand öffnen und schließen, aber wir haben demgegenüber eben auch ein automatisches Nervensystem oder ein vegetatives Nervensystem, das unwillkürlich, das heisst automatisch abläuft. Das heisst, ich atme völlig selbstständig, meine Herzfrequenz reagiert auf äußere Bedingungen oder ich muss mich nicht darum kümmern, wie jetzt genau mein Blutdruck reguliert wird. Und das ist natürlich genial. Und dort hat es wiederum zwei wichtige Stränge. Zum einen den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus, der regt natürlich den Körper an, der Parasympathikus, der beruhigt ihn wieder.
Also, es gibt ein willkürliches Nervensystem und das autonome Nervensystem, wo eben auch der Vagusnerv dazugehört.
Also der Vagusnerv ist eigentlich der wichtigste Hauptstrang beim Parasympathikus. Er ist der längste Entspannungsnerv, kann man sagen. Er ist der 10. Hirnnerv und er ist so das Verbindungsstück zwischen Hirn und Körper. Warum ist das so? Weil er eben ganz viele verschiedene Bereiche im Körper auch versorgt. Und das Wichtige ist eigentlich, dass er dafür zuständig ist, dass die Informationen gut fließen. Oder man kann sich das eigentlich wie ein Kabel in einem Schaltkreis vorstellen. Und wenn das Kabel gute Leitungen hat und die gut stimuliert werden, dann läuft das auch. Wenn aber das Kabel irgendwo einen Knick hat oder entzündet ist oder so, dann gibt es eben Probleme.
Der Vagusnerv, der Entspannungsnerv, das klingt schon mal spannend.
Ja, und um die abstrakten Begriffe mal ein bisschen besser zu verstehen, macht Mary Princip ein Beispiel, wie das so eine Stressreaktion abläuft und wie eben der Vagusnerv wieder für Entspannung sorgt nachher.
Jetzt sind gerade Ferien bei vielen, oder? Viele fliegen. Und gewisse haben natürlich positive Grunderfahrungen gemacht mit dem Fliegen. Aber nehmen wir mal an, wir hocken im Flug und irgendwann kommen wir in ein Gewitter. Ist ja jetzt auch nicht ganz untypisch für die Jahreszeit. Und dann, was passiert, ist eigentlich, dass der Körper automatisch gerade in eine Flucht- oder Kampfreaktion reinkommt. Und das passiert eben ganz automatisch, darum ja eben das autonome Nervensystem. Das heisst, unser Sympathikus wird aktiviert. Das heisst, Noradrenalin, Adrenalin werden freigesetzt und wir sind eigentlich bereit zum Kämpfen oder Flüchten. Wir schwitzen vielleicht mehr, unsere Herzfrequenz wird höher, der Blutdruck steigt. Und dann, was passiert, ist vielleicht, dass der Pilot wie sagt, ja, wir sind gerade in einem Gewitter, aber es geht wieder vorbei. Und diese Stressreaktion, die ist ganz normal, die passiert uns allen auch bei denen, wo der Vagusnerv gut innerviert oder gut aktiviert, stimuliert ist. Jetzt, was aber passiert ist, bei denen, wo eben die Stimulation gut funktioniert oder das Kabel, wo eben gut Informationsfluss hat, ist, dass wenn das Gewitter vorbei ist, wir haben es geschafft, es ist nichts passiert, wir fliegen immer noch oder wir sind sogar gelandet, dann sind wir bereits wieder eher bereit, in Entspannung hineinzukommen. Oder wir sind eher bereit, positive Gedanken wieder zu haben. Oder wir wissen, selbst während dem Also selbst während Gewitter, okay, jetzt, es geht vorbei, es ist unangenehm, aber es macht mir nichts. Wir haben zum Beispiel weniger Ängste, auch weniger Angstgedanken, verfallen weniger in die Sorgenspirale. Das ist so ein bisschen die Kette. Und dann, was passiert im Körper, ist eigentlich auch, das wird Acetylcholin freigesetzt und das bewirkt eben zum Beispiel, dass unsere Herzfrequenz sich wieder regulieren kann und runterkommt, dass unsere Atmung sich wieder entschleunigt, dass unsere Schweißproduktion zurücknimmt.
Ja, die Reise in die Ferien ist allerdings schon stressig, aber wenn man dann ankommt, kann man sie ja geniessen.
Und das hat eben auch mit dem Vagusnerv zu tun. Also der Ferien-Vibe, das Entspannungsgefühl, der Flow, die Lockerheit, wie auch immer man es will nennen, hat eben mit meinem Lieblingsnerv zu tun.
Oder wenn wir in der Ferien sind, dann ist unser Serotoninspiegel hoch und das alles führt dazu, dass wir uns gut und erholt fühlen. Oder wir können ausschlafen, wir schlafen vielleicht auch besser, haben eine gute Stimmung, wir sind soziale Kontakt, wir machen Sachen, die uns Freude machen, wir gehen Kitesurfen oder was auch immer, wir liegen am Strand und können ein Buch lesen. Und das alles stimuliert ja den Vagusnerv und wiederum gibt auch uns wie Signal, hey, ich bin entspannt. Oder das ist ja auch so ein Wechselspiel. Und darum ist es auch so, dass wir uns in der Ferien auch häufig gut fühlen, auch weil der Vagusnerv stimuliert ist.
Daniel, du hast gerade gesagt, dein Lieblingsnerv. Beschäftigst dich schon länger damit?
Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich durch meinen Job als Moderator von einer Radiomorgenshow einen ziemlich hektischen Alltag mit viel Stress und Druck und so. Und darum habe ich mich irgendwann mal für einen Kurs angemeldet, wo es um die Vagusnervstimulation gegangen ist. Wo man eben gelernt hat, durch so einfache Techniken, wie wir es vorher schon selber ausprobiert haben, den Vagusnerv zu stimulieren und damit zu entspannen.
Oh ja, ich wäre bereit für nochmal eine Übung.
Euch kommt die Psychotherapeutin Mary Prinzip, hat noch ein paar gute Flagge.
Also das kann schon nur einfach ein kurzer Moment sein, wo man einfach tief ein- und ausschnauft. Oder? Also alles, was über die Atmung läuft, wo man vielleicht auch einfach nur die Hand auf den Bauch legen, weil man merkt, oh, jetzt muss ich mal ruhig schnaufen, die Schultern lockern, aus dem Fenster schauen einen Moment, können helfen, ein Glas kaltes Wasser kann helfen. Oder einfach auch die Hand in kaltes Wasser tun, hilft natürlich auch bei diesen Temperaturen. Kann helfen. Aber zum Beispiel auch ganz viele, die heutzutage Yoga machen, Meditationsübungen, Entspannungsübungen, die helfen natürlich sehr mit, das zu stimulieren, den Vagusnerv. Oder eben auch die, die sich körperlich einfach auch aktivieren. Gerade Ausdauertraining hat sich erwiesen, steigert natürlich auch den Vagusnerv und die Herzfrequenzvariabilität, die ja eigentlich ein Marker ist, auch wie gut ist der Vagusnerv aktiviert. Dann natürlich eben auch Sachen wie zum Beispiel soziale Kontakte, also wenn wir viel Lachen, Humor mitbringen im Alltag, das darf man nicht unterschätzen, oder das puffert natürlich auch den Stress oder eben fördert auch die Stimulation. Singen zum Beispiel, auch laut singen ist sehr hilfreich. Auch mit Wasser gurgeln kann helfen, also, oder auch eine kalte Dusche. Also es gibt wirklich ganz viel, wo man im Alltag eigentlich ganz einfach und praktisch kann umsetzen kann. Ich glaube, etwas Wichtiges ist, dass man es eben durchgängig macht oder übt oder sich dann bewusst ist. Also einmal 5 Minuten achtsam atmen in der Woche ist natürlich nicht so hilfreich, aber ich glaube, das wissen wir alle. Aber alles, was uns eigentlich gut tut, alles, also das kann eben auch vom Spaziergang sein im Wald. Und das ist eben auch, Vagus heisst eigentlich wandern, weil eben der Nerv wandert im Körper, oder? Wie ich gesagt habe, der ist eigentlich ein Spion, der ist immer auf der Suche, schaut immer, dass alles unter Kontrolle ist. Und vielleicht ist es auch das, oder den Link zu machen, beim einen ist es in die Natur zu gehen, eher Ruhe zu haben, beim anderen ist es eher sich körperlich zu aktivieren, das kann aber auch in einem Team-Event, Sport-Event sein oder so. Alles, was gut tut, ja.
Gut, jetzt sind wir hier noch an der Oberfläche, wo es einfach ums allgemeine Wohlbefinden geht. Hat der Vagusnerv noch mehr drauf?
Absolut. Und bevor wir nachher auf Aspekte wie Epilepsie oder eben Schlaganfall zu reden kommen, bleiben wir noch beim psychischen Aspekt. Der Vagusnerv kann nämlich helfen bei der Traumatherapie. Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz mit dem Thema Stress auseinandersetzen, was Stress eigentlich ist und wo da die Gefahren liegen.
Es ist ja zuerst mal einfach gut, dass wir auch Stress haben. Wir sind evolutionär so ausgestattet. Wir sind nicht ausgestattet, die ganze Zeit einfach nur in einem Entspannungsmodus, sonst hätten wir ja kein Sympathikus. Das wollen wir ja auch. Oder? Das ist auch sehr wichtig für unseren Körper, dass wir ihn aktivieren. Darum auch körperliche Aktivität, wenn wir nachher aber uns auch wieder entsprechend können regulieren, das heisst entspannen, erholen. Und um das geht es ja eigentlich mehr. Oder dass nicht jeder, der ein traumatisches Ereignis erlebt, wird ja traumatisiert. Das sind die wenigsten. Und da spielen natürlich noch andere Faktoren auch eine Rolle. Mhm. Aber schlussendlich, finde ich, ist es ganz wichtig zu sagen, Stress ist etwas Wichtiges und Sinnvolles. Es ist nur Dauer. Dauer und die Chronifizität oder auch vielleicht der gesellschaftliche Druck, der dazu führt, aber auch eigene Überzeugungen, Glaubenssätze, die wir mittragen, die uns dazu führen, auch, dass wir überhöhte Ansprüche vielleicht auch an uns selber haben, die wir eher müssen, auch noch mit hinterfragen. Mhm.
Dass jemand traumatisiert wird, hat also auch damit zu tun, dass man sich aus dieser akuten Stresssituation nicht mehr lösen kann, sprich eben oben runter regulieren, sprich in Entspannung kommen. Dann redet man eben von einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS oder PTSD auf Englisch?
Also zum einen ist es eben die Stressreaktivität, die gestört ist. Also man hat eine höhere Reaktivität auf Stressreiz. Man reagiert empfindlicher, man ist wie dünnhütiger. Und man hat Schwierigkeiten auch bei der Regulation von Angst und Erregung. Und das heisst, das ist wie, wenn man sich das vorstellt, das Bild, man hat eigentlich immer das Gefühl, man hat wie einen Wachhund, der nicht mehr richtig funktioniert. Das heisst, wir haben alle innere Wachhunde, innere Regler, oder, wie sagt, Achtung, da kommt jetzt ein Einbrecher, aufpassen. Und dann kommt der innere Wachhund, der bellt und uns weckt und sagt, jetzt musst du wach werden oder jetzt kommt der Einbrecher. Jetzt, bei jemandem, der eine PTBS hat, wo eben der Vagusnerv nicht richtig funktioniert, bedeutet das, selbst bei einem kleinen Schmetterling reagiert eben der innere Wachhund oder der bellt laut drauf los und man wird schon wach beim kleinsten Geräuschli, oder? Und genau das muss man wieder lernen, über den Vagusnerv beispielsweise. Oder?
Und da kommt wieder unsere Klopftechnik zum Einsatz, die wir vorher zusammen ausprobiert haben im Nackenbereich.
Es ist eigentlich das ähnliche Prinzip. Oder es aktiviert oder stimuliert den Nervus Vagus oder den Vagusnerv über das Klopfen von einzelnen Bereichen, die der durchführt. Das kann beginnen sein beim Backenbereich und dann beim Halsbereich, wo man einfach auch Klopfübungen macht. Dann geht es weiter bis zum Schlüsselbein. Und es kann eine sehr entspannende Wirkung haben. Also man kann das auch kombinieren natürlich mit traumatischen Erfahrungen, dass man die besser verarbeiten kann. Oder wenn man gleichzeitig auch klopft und sich an die traumatischen Erinnerungen erinnert oder traumatische Erfahrungen erinnert, dass man dann eigentlich auch besser das Trauma wieder verarbeiten kann. Weil eben der Nervus Vagus dazu führt, dass Informationen im Gedächtnis auch besser verarbeitet werden. Oder wenn wir gleichzeitig klopfen, dann kann das natürlich förderlich sein. Auch. Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was man wissenschaftlich sich auch noch besser untersuchen muss.
Also Technik ist so simpel wie genial. Durch das Klopfen am Körper wird der Vagusnerv stimuliert. Durch diese Stimulation werden am Hirn Signal gesendet, hey, es gibt keinen Grund mehr zum Stress, also flüchten, kämpfen oder totstellen. Und das wiederum gibt das Gefühl von Sicherheit, im Unterschied zum Gefühl von Bedrohung. Und aus dem Gefühl von Sicherheit aus können Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel durch eine Gesprächstherapie über ihre Erlebnisse reden, ohne dass sie gerade wieder im Gefühl von Bedrohung sind, also triggert werden. Also es ist wie ein Schutzschild, das ihnen hilft, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und zu therapieren.
Was ist denn in der Forschung der Stand? Welche Bereiche werden da untersucht?
Da dreht sich viel um die verschiedenen Möglichkeiten von der Vagusnervstimulation.
Also ich denke, alles, was momentan so ein bisschen in der Forschung gemacht wird, ist auch zu schauen, gibt es nicht invasive Vagusnervstimulationen. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Es gibt Geräte oder wie gesetzt werden. Aber es gibt ja auch die ganzen Atemübungen, das kohärente Atmen zum Beispiel, wo man regelmäßig ein- und ausschnauft. Wo bei Migräne, Depressionen, Cluster-Kopfschmerzen, aber auch Tinnitus etc. eingesetzt werden. Ich denke, zukünftige Forschungen richten sich vor allem auf die Langzeiteffekte. Also was bewirkt das vielleicht auch in der Neuroplastizität? Oder wie reagiert das Hirn eigentlich auch darauf, wenn wir Langzeitforschung machen und den Vagusnerv stimulieren? Dann die ganze Genetik, Biomarker sind auch Themen, die angeschnitten werden, jetzt neuerdings auch. Oder eben auch die individualisierte Behandlung. Also bei wem nützt welche Stimulation und wie lang, da wissen wir auch noch zu wenig. Das sind sicher auch Sachen, wo vielversprechend sind. Oder auch zu schauen, ja, was für Bedürfnisse hat der Einzelne. Gibt es vielleicht eben irgendwo einen Knick in diesem Nerv oder eine Entzündung? Dann natürlich aber auch, also wir sind jetzt gerade dran mit der Klinik Meiringen vom USZ aus, wie ein Kooperationsprojekt starten, wo wir schauen wollen, wie ist das bei Depression und Burnout? Können wir zusätzlich zu der Standardbehandlung, die schon gut ist, auch stationär wie einen zusätzlichen Effekt erzielen und vielleicht auch bei wem? Und wir kontrollieren das aber auch mit einer Gruppe, die gar nichts bekommt und mit einer Gruppe, die eben die Atemtechnik auch lernt. Und dann sehen wir eben auch, sind zum Beispiel die Geräte, die man einfach einsetzt, die man kann anschliessen ans Ohrläppchen zum Beispiel oder an den Hals, sind die genauso effektiv oder vielleicht sogar wirksamer? Sind die vielleicht auch mit mehr, ich sage jetzt mal, Bereitschaft? Gehen die mit mehr Bereitschaft einher, dass Patienten vielleicht auch gewillter sind, das zu machen am Tag, sich einfach eine Stunde so ein Gerät anzubringen, im Vergleich zu, dass sie eine Stunde Atemübungen machen? Oder ist das vielleicht auch praktikabler? Und das werden wir alles untersuchen. Eben auch.
Mary Prinzip hat von Geräten geredet. Wie funktionieren die?
Es ist eigentlich ganz simpel. Durch kleine elektronische Impulse wird der Vagusnerv stimuliert.
Genau, es gibt invasive Geräte, die werden eingesetzt, also eben auch gegen Epilepsie zum Beispiel. Dann gibt es natürlich aber auch Geräte, die eben meistens über die Ohrläppchen oder über das Ohr da angebracht werden oder über den Hals. Das ist eigentlich die häufigste Variante. Und da gibt es verschiedene auf dem Markt und die sind teilweise mehrere Tausend Franken kosten die oder eben auch mehrere Hundert Franken. Es gibt aber auch günstige Geräte. Also da ist eben auch gar noch nicht so klar, was ist wirklich, wirklich gut und wirksam. Und da sind wir auch dran, das herauszufinden. Gerade bei Epilepsie ist ja das gut untersucht, auch die wirklich invasiven Geräte. Mhm. Bei der Depression auch, bei therapieresistenter Depression, gibt es mittlerweile auch invasive Eingriffe. Also gerade in Amerika gibt es das, glaube ich, seit 2005, wo das eingesetzt wird und auch zugelassen ist. Bei uns in Breitengrad ist das sehr selten und das sehr selten noch in Einsatz. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man vorher alles andere will ausschöpfen. Und ja, und bei uns ist wirklich mehr am Kommen, also die non-invasiven Geräte mit abgesteuert. Aber auch Biofeedback oder so kann man ja anwenden. Also es muss nicht immer gerade das Gerät sein, wo man sich zutun muss.
Genau so Geräte, die bei Epilepsie helfen, lernen wir nachher dann noch kennen und wie der Mechanismus dahinter funktioniert. Ganz ein neues Verfahren wird aktuell an der ETH Zürich getestet. Und zwar ist das eben nicht invasiv, heisst nicht etwas, das einen chirurgischen Eingriff braucht, der unter die Haut kommt, sondern einfach einen smarten Stöpsel, den man sich ins Ohr setzen kann, so wie ein Kopfhörer.
Das klingt sehr einfach in der Anwendung.
Und genau darin liegt eben das Potenzial. Die ETH-Wissenschaftler Paulius Viskaitis und Dane Donegan vom Rehabilitation Engineering Laboratory von der ETH Zürich haben den intelligenten Ohrstöpsel entwickelt, wo Menschen nach einem Schlaganfall dabei unterstützt, Bewegungen einfach und schneller wieder zu lernen. Der Ohrstöpsel stimuliert den Vagusnerv im Ohr durch elektrische Reize. Das ermöglicht die Wiederherstellung von der Funktion von Hirnregionen, die durch den Schlaganfall beschädigt worden sind. Wie eben zum Beispiel Motorik, also Laufen, oder das Benutzen von den Händen, zum Beispiel eine Tasse können greifen und zum Maul führen und so können trinken, also etwas sehr Alltägliches. Und der grosse Vorteil ist eben, dass es keinen chirurgischen Eingriff braucht, sondern die Technologie mit dem intelligenten Ohrstöpsel zuhause kann abgewendet werden.
Und was macht der Ohrstöpsel jetzt intelligent oder eben smart, wie man es in der Tech-Sprache sagt?
Die Forscher haben einen Bewegungssensor entwickelt, ähnlich wie in einer Smartwatch, die man kennt vom Joggen zum Beispiel, wo die Bewegungen, zum Beispiel vom Arm, in Echtzeit analysiert. Der Sensor sagt dann am Ohrstöpsel, wenn der Vagusnerv stimuliert werden soll. Besonders dann, wenn der Patient gewisse Bewegungen besonders gut ausführt. Dadurch wird das Hirn schneller und effektiver in der Reorganisation und dem Wiederherstellen von Bewegungsabläufen unterstützt.
Also der Vagusnerv ist da wie ein Trainer, der im Hirn und Bewegungsapparat dann ein Lob ausspricht, wenn es gut zusammenarbeitet.
Genau, so könnte man es beschreiben. Der smarte Ohrstöpsel ist aktuell in der Entwicklungs- und Testphase. Also da besteht grosse Hoffnung für Menschen, die nach einem Schlaganfall wieder lernen müssen, laufen oder eine Tasse können greifen und daraus trinken.
Einfach erstaunlich, was da die Wissenschaft fürs Wohl der Menschen leisten kann. Und wir gehen jetzt gerade noch einen Schritt weiter. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Durchblick, auch so begeistert sind von Wissenschaft und Fortschritt, dann abonniert doch den Durchblick, aktiviert den Push und lasst eine Bewertung da.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euren Bekannten vom Durchblick erzählt. Zum Beispiel eben, dass ihr so eine einfache Übung gelernt habt, um im Alltag den Stress zu reduzieren. Zum Beispiel das Klopfen auf dem Nacken, indem man den Vagusnerv stimuliert.
Wir alle können also davon profitieren, speziell auch Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder Leute, die einen Schlaganfall erlitten haben. Was gibt es noch für Anwendungsbereiche?
Neumanns, wo die Vagusnervstimulation schon länger zum Einsatz kommt, ist in der Behandlung von Epilepsie. Das passiert bei uns zum Beispiel am Schweizerischen Epilepsiezentrum in der Klinik Lenk. Der Dr. Lukas Imbach ist der medizinische Direktor Epileptologie und führt uns zuerst ins Thema Epilepsie ein.
Ja, also ganz grob gesagt ist ein epileptischer Anfall eine Überaktivität vom Gehirn. Und zwar eine nicht kontrollierte Überaktivität. Und diese Überaktivität kann ganz verschiedene Gründe haben. Das kann nach einem Unfall sein, weil es noch Blut im Gehirn hat oder Blutablagerungsprodukt. Das kann durch einen Tumor ausgelöst sein. Das kann genetisch bedingt sein. Also ein Teil der Epilepsie ist vererbt. Das können kleine Fehlbildungen vom Gehirn sein. Also da gibt es ein ganzes Spektrum.
Und Epilepsie ist weit verbreitet in der Bevölkerung.
Es ist so, dass fast 1% der Bevölkerung eine aktive Epilepsie hat, also von Epilepsie betroffen ist. Das würde man eigentlich nicht so meinen. Und der Grund dafür ist, dass viele Patienten eben hervorragend behandelt sind, im Alltag normal funktionieren, können Auto fahren und durch Therapie, oft eine medikamentöse Therapie, komplett anfallsfrei sind und eigentlich ein normales Leben führen.
Und wie werden die Epilepsie behandelt?
Da gibt es verschiedene Methoden.
Da gibt es operative Verfahren. Also manchmal gelingt es uns, ein Hirnareal zu identifizieren, wo alle Anfälle herkommen. Dann kann man das Hirnareal auch entfernen, sofern das sicher ist. Das ist ein grosser Eingriff, aber die effektivste Methode zur Behandlung von Epilepsie. Und ein Großteil der Patienten, die so einen Eingriff haben, ist im Verlauf komplett anfallsfrei. Also das ist eine Möglichkeit, wie man eine Epilepsie heilen kann. Das Verfahren kommt aber nicht bei allen Patienten in Betracht. Manchmal sind so Operationen mit grossem Risiko verbunden, deswegen kann man sie nicht machen. Und für diese Patienten kommen dann eben die Neurostimulationsverfahren in Betracht. Das ist dann die Vagusnervstimulation, die tiefe Hirnstimulation, transkranielle Stimulation, das ist Stimulation von der Oberfläche vom Hirn durch die Schädeldecke durch, von außen. Also das sind die sogenannten palliativen, also symptomorientierte Verfahren zur Epilepsiebehandlung.
Und jetzt, wo tritt unser Vagusnerv auf?
Der Dr. Imbach nahm kurz mit dem Update für uns aus der Anatomie und ein paar Beispiele aus dem Alltag.
Also der Vagusnerv breitet sich im ganzen Körper aus. Der verläuft, nachdem er aus dem Hirnstamm rausgekommen ist, durchs Innenohr. Ein kleiner Teil innerviert das Aussenohr, also den Gehörgang. Dann verläuft er im Halsbereich relativ oberflächlich und geht weiter zu den Lungen, ist also im Brustkasten. Und im Bauchbereich versorgt er den Darm. Und in all diesen Regionen kann man den Vagusnerv eigentlich auch von außen willkürlich beeinflussen. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wenn man eine Minute die Luft anhält, dann sorgt das für Druck im Thoraxbereich. Das gibt eine Stimulation von dem Vagusnerv. Ein wichtiger Teil vom Vagusnerv ist auch die Versorgung von der Kehlkopfmuskulatur und von der Stimmbänder. Das heisst, wenn man singt, wenn man einen Ton haltet oder eben wenn man Druck gibt auf die Stimmbänder, zum Beispiel wenn man die Luft anhaltet, dann sorgt das auch für eine Stimulation vom Vagusnerv. Ja, ein Teil der Vagusnervstimulationsverfahren macht man vielleicht fast intuitiv. Was einen stark stimulierenden Effekt auf den Vagusnerv hat, ist zum Beispiel, wenn man sich die Augen reibt oder wenn man kaltes Wasser ins Gesicht spritzt. Das heisst, in einem Zustand, wo man vielleicht nervös ist, überaktiv, einen schnellen Puls hat, dann kühlt man sich so ein bisschen das Gesicht und das sorgt für eine sehr starke Aktivierung vom Vagusnerv und durch das eben zum Beispiel zu einer Verlangsamung vom Herzrhythmus. Eine andere Möglichkeit, das ist nicht bei ganz allen Menschen vorhanden, aber es gibt Personen, bei denen der Vagusnerv im äußeren Gehörgang relativ weit draussen verläuft, die können durch Berührung vom äußeren Gehörgang, zum Beispiel mit einem Wattestäbel in den Vagusnerv stimulieren. Das kann auch unangenehm sein. Es gibt Menschen, die haben jedes Mal, wenn sie ein Wattestäbel im Ohr benutzen, einen Hustenreflex. Das ist auch eine Stimulation vom Vagusnerv, wo eigentlich direkt dann sozusagen vom Ohr zu der Lunge geht. Der Vagusnerv ist ja ein Nerv, der eher eine beruhigende, eine dämpfende Wirkung hat. Eben wie gesagt, zum Beispiel den Herzschlag langsamer macht, wo zu einer gewissen Entspannung führt, wo die Verdauung anregt. Und in dem Sinn ja, führen die verschiedenen Stimulationsmechanismen, die man selber anwenden kann, tendenziell zu einem Entspannungszustand.
Okay, das kennen wir eigentlich gut aus dem Alltag. Wo ist jetzt die Verbindung zu der Epilepsie?
Ein stimulierter Vagusnerv schüttet im Hirn Serotonin aus. Und das kann helfen, also Serotonin, epileptische Anfälle zu unterdrücken.
Jetzt habe ich gerade gesagt, ein epileptischer Anfall ist eine Überaktivität vom Gehirn. Dann fragt man sich eigentlich, haben wir jetzt aber das Hirn noch mehr stimuliert? Ist denn das überhaupt gut? Und es ist natürlich so, dass sowohl die Tiefhirnstimulation als auch die Vagusnervstimulation, die haben eher einen dämpfenden Effekt aufs Gehirn. Beim Vagusnervstimulator ist es so, dass man den Vagusnerv im Halsbereich stimuliert und die Nervenfasern, die dann ins Hirn hineingehen, die haben dort einen Effekt auf Nervenzellen, vor allem im Hirnstamm, wo Neurotransmitter freigeben, die dämpfend sind. Ein Beispiel ist Serotonin. Andere Zielgebiete vom Vagusnerv sorgen dafür, dass Noradrenalin freigesetzt wird. Und beide Neurotransmitter, das ist bekannt, haben einen positiven Effekt auf die Epilepsie. Also haben einen anfallsunterdrückenden Effekt. Und das ist wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, weiss man nicht so genau, wie der Vagusnervstimulator im Detail funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich einer der Mechanismen, warum die Vagusnervstimulation einen positiven Effekt auf eine Epilepsie haben kann.
Verrückt. Das heisst aber, die Patienten müssen dann die ganze Zeit irgendwie die Stimmbänder bewegen, die Ohren berühren oder sonst irgendwie den Vagusnerv stimulieren.
Nein, das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend und unpraktisch im Alltag. Für das gibt es Implantate, die unter die Haut eingesetzt werden. Und jetzt wird es richtig verrückt.
Nebst jetzt den Verfahren, die ich gerade erwähnt habe, dass man den Vagusnerv sozusagen durch Autostimulation ein bisschen anregen kann, ist es im medizinischen Bereich so, dass wir seit etwa 20 Jahren Geräte haben, implantierbare Geräte, wo den Vagusnerv kontinuierlich oder so in Zyklen stimulieren können, anregen. Und diese Stimulation, die funktioniert elektrisch. Kleine Impulsgeneratoren, einen halben Zentimeter dick, 4 bis 5 cm breit, die man unter der Haut implantieren kann und direkt mit dem Vagusnerv verbinden. Das ist ein relativ kleiner, aber doch ein neurochirurgischer Eingriff, wenn man am Nerv selber operieren muss. Ja. Also das Gerät wird implantiert unter der Haut und kann dann im weiteren Verlauf von außen durch einen kabellosen Kontakt angesteuert werden und wir können durch das die Neurostimulation von außen steuern. In der Stärke, in der Dauer der Stimulation oder in der Menge von Energie, die in der Stimulation steckt.
Und das Implantat hat einen Haufen Vorteile.
Das ist ein grosser Vorteil von diesen Neurostimulationsverfahren oder Neuromodulationsverfahren, wie der Vagusnervstimulation, die tiefe Hirnstimulation gehört auch dazu. Das sind Verfahren, in denen man das Hirn so probiert zu stimulieren, dass sich die aktuelle Krankheit positiv beeinflussen lässt. Und der Vorteil an diesen Verfahren ist es eben genau, dass man, nachdem die Implantation erfolgt ist, also nachdem der chirurgische Eingriff erfolgt ist, hat man eben immer noch die Möglichkeit, von außen die Stimulationsparameter, die Stimulationsstärke, auch den Ort der Stimulation anzusteuern, zu verändern und so zum Beispiel Nebenwirkungen zu reduzieren oder Wirkung zu verbessern.
Aber Moment schnell, wir haben ja gehört, dass durch die Vagusnervstimulation Serotonin ausgeschüttet wird.
Genau.
Serotonin ist eines der sogenannten Glückshormone, macht uns also happy. Heisst das, die Patienten sind einfach nonstop gut drauf?
Es gibt gewisse Nebenwirkungen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist ja so, sagt Dr. Imbach.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja eingangs gesagt, dass der Vagusnerv mit praktisch allen Organen verbunden ist. Oder? Dann könnte man sich natürlich überlegen, haben dann nicht einfach alle Organe eine Extremwirkung von dieser Stimulation? Das ist glücklicherweise nur teilweise der Fall, aber man kann die Stimulation merken. Es ist so, dass die Art von Stimulation so gemacht wird, dass im Halsbereich die Stimulation vor allem zum Hirn geht und nicht gegen oben. Das heisst, die Effekte auf die inneren Organe, die sind relativ klein, aber nicht ganz null. Ein Effekt, wo viele Patientinnen und Patienten merken, unter der Stimulation, gerade auch wenn die Stimulation anschaltet und ausschaltet, ist eine Heiserkeit, weil der Vagusnerv auch die Stimmbänder versorgt und die Überstimulation von dem Vagusnerv kann zu einer starken Heiserkeit führen. Gleichzeitig, wenn im gleichen Bereich die Versorgung vom Vagusnerv stark ist, kann die Stimulation vom Vagusnerv durch elektrische Stromstöße zu Hustenreflex führen. Es gibt Patienten, die leichten Hustenreiz verspüren unter der Stimulation vom Vagusnerv. Mhm. Unsere Aufgabe ist es dann, die Stimulation so anzupassen, dass Patienten unter der Neurostimulation keine Nebenwirkungen haben. Also was interessant ist, ist, dass der Vagusnerv nicht nur einen Einfluss auf die Epilepsie hat, sondern, weil er eben weit verbreitet ist, ganz verschiedene Organe kann beeinflussen und somit auch ganz verschiedene Erkrankungen. Die Vagusnervstimulation für die Epilepsie, die machen wir jetzt seit sehr langem. Da sind über 100'000 Patienten implantiert worden. Und interessanterweise hat man festgestellt, dass nicht nur die epileptischen Anfälle positiv beeinflusst werden, sondern dass vor allem die Stimmung der Patienten sich eben auch positiv beeinflussen lässt. Das war wie so ein Zufallsbefund, wie so eine erfreuliche Nebenwirkung der Vagusnervstimulation, die wir so zur Kenntnis genommen haben. Man hat dann irgendwann auch angefangen, bei Patienten mit Epilepsie und schweren Depressionen eher mal eine Vagusnervstimulation zu implantieren. Und mittlerweile ist es eben so, dass basierend auf den Daten, die es dann gegeben hat, der Vagusnervstimulator auch angewendet wird für Depressionen.
Spannend, da tun sich plötzlich ganz neue Felder auf, wo so eine Stimulation kann helfen kann.
Ja, und die Forschung nimmt da gerade in der richtigen Fahrt auf.
Ja, also im Moment läuft in der Forschung von der Vagusnervstimulation im Bereich von der Epileptologie, also zur Epilepsiebehandlung, wieder einiges. Also ich habe es eingangs erwähnt, der erste Vagusnervstimulator ist 1988 implantiert worden, das ist lang seither. Und in den letzten Jahren ist doch wieder recht viel passiert in der Forschung, das Verfahren weiterzuentwickeln. Weil man muss auch sagen, Stand jetzt hat es einen Effekt auf epileptische Anfälle, aber der ist relativ moderat. Also wir haben selten, dass ein Patient durch eine Vagusnervstimulation komplett anfallsfrei wird. Das gibt es, aber das darf man eigentlich nicht erwarten. Das Typische ist, dass Anfälle in der Schwere abnehmen und in der Anzahl abnehmen. Und vielleicht noch 60-50% der Anfälle im Vergleich zu vor der Implantation noch vorhanden sind. Und dahingehend ist es natürlich sehr zu befürworten, dass im Moment wieder relativ viel Forschung passiert. Die gibt es in verschiedenen Bereichen. Also einerseits wird versucht, den Vagusnerv auf andere Arten zu stimulieren, als durch das implantierbare Gerät, weil das doch immerhin einen neurochirurgischen Eingriff erfordert, Nebenwirkungen kann haben, schon allein nur von der Operation, auch wenn die sehr selten sind, aber es ist natürlich, ist und bleibt ein Eingriff. Und die kontinuierliche Neurostimulation, die kann auch Nebeneffekte haben. Ich habe die Heiserkeit erwähnt, ich habe den Husten erwähnt. Nächtliche Atemstörung ist wahrscheinlich fast die gewichtigste Nebenwirkung. Also Schlafapnoe ist etwas, was sich unter der Vagusnervstimulation, so wie man es im Moment anwendet, verstärken kann oder sogar neu auftreten kann. Und Forschung passiert im Moment so ein bisschen in zwei Richtungen. Man hat einerseits ist man dran, das Verfahren zu optimieren, das man hat. Also die aktuellen Geräte, die implantiert werden, die werden ein bisschen smarter. Die stimulieren nicht nur in dieser ganz einfachen Art und Weise, indem sie alle 5 Minuten an- und abstellen, sondern indem man probiert, auf körpereigene Funktionen einzugehen. Also die neueste Generation von dem Vagusnervstimulator, die kann zum Beispiel den Herzschlag messen. Und wenn der Herzschlag sehr schnell wird, was teilweise mit epileptischen Anfällen korrelieren kann, dann schaltet sich der Stimulator automatisch an. Also da hat man so ein Feedback-System, ähnlich wie im Kühlschrank zuhause, oder? Also wenn die Temperatur zu warm wird, dann schaltet der Thermostat an und dann wird gekühlt. Und so ähnlich, oder? Man redet von Closed-Loop-Stimulation auf eine ganz einfache Art und Weise. So ähnlich funktioniert das jetzt auch mit dem Vagusnervstimulator und dem Messen vom Herzrhythmus.
Das kommt uns ja schon bekannt vor, vom Ohrstöpsel, der an der ETH entwickelt wird. Also auch da mehr und mehr smarte Lösungen.
Ja, und ist es nicht beeindruckend, wie viel Bereich von unserem Leben der Vagusnerv beeinflusst? Stressregulation und Entspannung im Alltag. Behandlung von Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder Depressionen. Verfahren, die Leute mit Epilepsie helfen oder Patienten nach einem Schlaganfall besser und schneller wieder laufen und greifen können. Und wir haben jetzt einfach ein paar Beispiele besprochen. Es gibt noch viel, viel mehr. Das würde aber den Rahmen von dieser Folge sprengen.
Ja, für das, dass der Nerv so viele Bereiche vom psychischen und physischen Wohlbefinden kann beeinflussen kann, ist ja wirklich sehr unbekannt.
Ich habe es am Anfang gesagt, es ist fast wie ein Geheimwissen. Und wieso dass der Vagusnerv so unbekannt ist in der breiten Bevölkerung, kann ich auch von meinen beiden Gesprächspartnern wissen. Der Dr. Imbach hat eine Hypothese.
Wir haben ja 12 Hirnnerven. Ich glaube, die meisten von diesen 12 Hirnnerven sind der allgemeinen Bevölkerung nicht so bekannt. Also Neuroanatomie ist jetzt vielleicht nicht so im breiten Wissen verankert. Zum Zweiten haben Sie natürlich recht, also der Vagusnerv hat ganz viele Funktionen und dennoch ist er eigentlich nicht bekannt als wichtige Schaltstation im Körper. Und warum das so ist, ja, das kann man wirklich nur hypothetisieren. Ein Grund kann schon sein, dass der absolute Grossteil von den Funktionen, die der Vagusnerv ausübt, sind eben nicht willkürlich und Teil von dem autonomen, unwillkürlichen Nervensystem. Das heisst, die merkt man gar nicht. Also die Steuerung vom Herzrhythmus, die Steuerung von der Atmung. Also das sind alles Funktionen, die man für so basic hält, dass man sich vielleicht gar nicht vorstellt, dass da ein komplexer neuroanatomischer Nerv und ein komplexes neuroanatomisches Netzwerk vorhanden ist, das das alles steuert.
Frau Dr. Mary Princip vermutet, dass es sogar gute Gründe gibt, warum das Wissen um den Vagusnerv nicht so verbreitet ist oder verbreitet wird.
Also zum einen kann es natürlich damit zusammenhängen, dass ja der Begriff schon nur so eine Fachterminologie ist. Oder das ist nicht sehr zugänglich für die breite Öffentlichkeit. Vagusnerv, was ist das? Wenn man würde sagen Entspannungsnerv, glaube ich, wäre das deutlich einfacher. Zum anderen ist es so, dass Wissenschaft dort ja teilweise auch noch wirklich in den Kinderschuhen steckt und meistens braucht es auch eine Zeit, bis die dann nachher übertragen wird. Ja, und zum Dritten ist es so, dass ja ganz verschiedene Industrien auch daran hängen, dass der Vagusnerv stimuliert wird. Also die Pharma, dann die ganze Ernährung, die sportliche Industrie, genau.
Schön, dass wir etwas dazu beitragen können, dass der geheime Vagusnerv bald nicht mehr so geheim ist und die einen oder anderen im Alltag ein Tool haben für Entspannung.
Oder wir auch wissen, es gibt Methoden, wie man Epilepsie oder Auswirkungen von einem Schlaganfall therapieren kann. Und da kommt noch einiges in der Zukunft.
In der nächsten Folge dreht sich alles um ein Thema, das meine Nerven extrem strapaziert, und zwar Trash-TV.
Wir fragen uns nämlich, wieso dass wir so gerne Trash-TV schauen, welche Funktionen Trash-TV in der Gesellschaft übernimmt und wieso dass Menschen dort überhaupt mitmachen.
Für heute sagen Tschüss, Sabine Steiger
und Daniel Fanslau.